HR Info Wirtschaft.
In Nordhessen läutet ein Gemeindepfarrer wochenlang morgens die Glocken aus Protest. Er will ein Zeichen setzen gegen die immer schlechtere Versorgung der Landbevölkerung und gegen die Abwanderung vieler Menschen weg vom Land rein in die Städte. Solche Probleme sind die eine Seite der Medaille. Gleichzeitig wird der ländliche Raum völlig unterschätzt, sagt Eberhard Flammer, Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages.
Fast die Hälfte der Wirtschaftsleistung Hessens wird außerhalb von Rhein-Main erwirtschaftet, erschaffen. Und dann gibt man uns dafür die gnädige Bezeichnung der ländliche Raum. Daran stören wir uns ein wenig, weil das an sich missweisend ist.
Was tut das Land fürs Land? Hessen und sein ländlicher Raum, das Thema hier bei HR Info Wirtschaft. Ich bin Martin Honecker, hallo. Wolfhagen-Ister, Landkreis Kassel. Mit dem Auto braucht man von hier aus eine halbe Stunde bis in die Stadt, rein nach Kassel. Ein Weg, der für viele Menschen auf dem Land immer öfter nötig wird, denn die Versorgung mit alltäglichen Dingen wird immer schlechter. Protestiert hat dagegen, den ganzen Advent durch, ein evangelischer Pfarrer mit einer ungewöhnlichen Aktion. Jens Wellhöhner berichtet.
Das letzte Stündlein hat geschlagen, denkt vielleicht so mancher in Wolfhagen-Ister und Umgebung, denn jeden Tag um 9 Uhr fangen plötzlich die Kirchenglocken an zu läuten. Die Glocken rufen aber nicht zum Gottesdienst, sondern sie protestieren dagegen, dass auf dem Land die Lichter ausgehen, sagt Pfarrer Wolfgang Hanske.
Ja, unsere Kreisklinik in Wolfhagen soll geschlossen werden. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges. Vorher sind ja schon Ämter geschlossen worden. Die Banken hier aus unseren Dörfern haben sich zurückgezogen. Es gibt hier noch nicht mal mehr einen Geldautomat. Das war für uns der Anlass, für mich der Anlass zu sagen, Mensch, wir müssen irgendwie ein Zeichen setzen.
Und so lässt der engagierte Pfarrer jetzt jeden Morgen um 9 die Glocken läuten. In Ister und den Nachbardörfern Oelshausen und Bründersen. Das Läuten durchbricht die Stille in den sonst so ruhigen Dörfern fast schon brutal. Diese Passantin findet das aber toll.
Ja, sicher. Ja, damit wir alle mal ein bisschen wach werden.
Ein Weckruf für die Region. Zwei junge Frauen stehen gerade an der Bushaltestelle neben der Kirche von Ister. Sie geben dem wütenden Pfarrer recht.
Ich arbeite beim Friseur, da ist auch mal viel, was die Kunden erzählen. Das ist zu, wir haben das nicht mehr, das ist nicht mehr. Man kriegt es schon mit, ja.
In Wolfhagen, also ich selber komme aus Wolfhagen, da ist ja noch so ein bisschen was los, aber ich habe selber 16 Jahre lang hier in Ister gewohnt. Hier ist ja gar nichts mehr los, also überhaupt nichts mehr. Da kann ruhig mal ordentlich geläutet werden.
Da lässt sich der Pfarrer nicht lumpen und läutet eifrig weiter. Warnläuten nennt er das, wie vor Hunderten von Jahren. Damals läuteten die Glocken, wenn Gefahr drohte, bei Feuersbrünsten oder wenn feindliche Heere anrückten. Dann flüchteten die Menschen in ihre Kirchen und verrammelten Fenster und Türen. Eine Gefahr sieht Hanske auch jetzt kommen.
Wenn unsere Region ausgedünnt wird, dann muss man läuten und dann mache ich darauf aufmerksam.
Die geplante Klinikschließung im benachbarten Wolfhagen hat für ihn das Fass zum Überlaufen gebracht. Darüber hat er vor seiner Glockenläuten-Aktion schon mit vielen Gemeindemitgliedern geredet.
Die allergrößte Ängste haben, Mensch, wenn die Klinik wegfällt in Kassel, müssen wir ja sowieso schon anstehen und Wartezeiten in Kauf nehmen. Was passiert eigentlich? Und wir wollen natürlich mit unserem Glockengeläut auch signalisieren, Leute, wir sind ganz dicht bei euch. Eure Ängste, die ihr habt, die teilen wir und wir wollen dem Ausdruck verleihen, indem wir unsere Glocken läuten.
Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. In seine Gottesdienste kommen manchmal nur noch 10 Besucher. Da will Pfarrer Hanske ganz offenbar ein klares Zeichen setzen für eine Kirche, die sich kümmert, die im wahrsten Sinne im Dorf ist.
Also vorne an der Tanke, wenn ich da bin, dann sprechen mich die Leute an und sagen, oh, Herr Pfarrer, super Geschichte, ich kriege per WhatsApp Daumen hoch Zeichen. Also ich habe durchweg nur positive Rückmeldungen bekommen. Und das ist für mich natürlich auch ein starkes Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Der evangelische Gemeindepfarrer Wolfgang Hanske aus dem Landkreis Kassel will den Bedürfnissen der Menschen auf dem Land Gehör verschaffen. Jens Wellhöner hat mit ihm gesprochen. Was die Landespolitik in Wiesbaden für den ländlichen Raum tut, Christopher Plass.
Eine Maschine fräst eine schmale Rinne in den Asphalt. Trenching nennt sich dieses Verfahren. In die Rinne werden Glasfaserleitungen gelegt. Danach kann wieder zugemacht werden. Trenching sehen manche als Möglichkeit, den Breitbandausbau vor allem in ländlicheren Gebieten Hessens voranzutreiben. Es ist nicht unbedingt billiger als das Verlegen im Tiefbau, aber deutlich schneller, sagen die Experten. Sie wissen, alles, was mit gutem Mobilfunk und schnellem Internet zu tun hat, da steht die Politik unter besonderem Druck. Das bringt auch der parteilose Bürgermeister der Gemeinde Wetter, Kai-Uwe Spanker, bei einem Ortstermin zum Ausdruck.
Wir müssen letztendlich den Wirtschaftsfaktor ländlicher Raum stärken. Wir müssen mehr Menschen hier in die Fläche, ins Land holen. Und das können wir nur tun, wenn wir die entsprechenden Rahmenbedingungen von Seiten der Politik, von Seiten der Landkreise und von Seiten der Ministerien liefern.
Der ländliche Raum ist eine Baustelle für die Politik. Es war wohl kein Zufall, dass das Stichwort vor allem 2018 Konjunktur hatte, dem Jahr der Landtagswahl. Alle sprachen in Wiesbaden vom ländlichen Raum. An erster Stelle natürlich Ministerpräsident Bouffier.
Wenn Menschen gerne in ihrer Heimat sind, haben wir die Aufgabe, ihre Heimat so attraktiv zu halten und vielleicht auch wieder zu machen. Das nützt allen, denn das nimmt auch ein ganzes Stück dann weg von dem Druck der Pendelei.
Ländlichen Raum stärken, Ballungszentren entlasten, so der Vorsatz. Nicht zuletzt Wahlerfolge der AfD in ehemaligen CDU-Hochburgen taten ein Übriges. Und so trug die schwarz-grüne Regierung ihr Programm Heimat hat Zukunft vor sich her.
Insgesamt werden in 2018, 2019 1,8 Milliarden Euro in den ländlichen Raum investiert. Das ist die größte Investition, die es dort je gegeben hat.
Versprach CDU-Fraktionschef Michael Boddenberg. Viele bereits bekannte Maßnahmen waren in dem Paket zusammengeschnürt. Immerhin, das Stichwort ist auf der politischen Agenda. Der Finanzminister hat angestoßen, dass Stellen der Steuerverwaltung aus den Metropolen in die Regionen verlegt werden. Um die ärztliche Versorgung zu stützen, wird mit Telemedizin experimentiert. Das setzt aber gute Übertragungsqualität voraus. Bürgerbusse werden gefördert, um Lücken im ÖPNV halbwegs abzudecken. Aus benachteiligten Kreisen wie dem Odenwald oder dem Werra-Meißner-Kreis kommt aber die Klage, dass es an Infrastruktur fehle, dass Straßen nicht vorhanden oder nicht gut genug seien. Auch die Bahnverbindungen reichten nicht aus. Es gibt auch Konkurrenz. Als kürzlich der Finanzminister finanzschwächere Gemeinden mit dem Programm Starke Heimat begünstigte, gingen die Großstädte auf die Barrikaden, weil ihnen Geld weggenommen werde. Eine Dauerbaustelle ist der ländliche Raum. Wenn niemand investieren will, gibt es keine Arbeit, jüngere Leute ziehen weg. Gerade mit Blick auf mittelständische Betriebe steht das schnelle Internet im Mittelpunkt. Hessen leistet sich dafür eigens die Digitalministerin Christina Sinemus, die neulich anlässlich einer Mobilfunkbilanz meinte:
Ich weiß, wir haben noch viel zu tun. Und wir werden uns dieser Verantwortung annehmen und ich werde das auch vorantreiben.
Digitalministerin Christina Sinemus im Beitrag von Christopher Plass aus Wiesbaden. Was genau das eigentlich bedeutet, eine ländliche Region zu sein und wie man das Land gegenüber der Stadt definiert, darüber habe ich mit dem Geografen Ulrich Harteisen gesprochen. Er forscht seit vielen Jahren zu den Entwicklungsperspektiven von ländlichen Räumen.
Also es gibt einen statistischen Grenzwert, der auch etwa von der EU oder auch in Deutschland häufig angewandt wird, um zum Beispiel Fördermittel zuzuteilen. 150 Einwohner pro Quadratkilometer, das ist so ein Wert, der benutzt wird, um ja vermeintlich stärker städtische Lebensräume von ländlichen Räumen zu unterscheiden. Ländliche Räume sind aber vor allen Dingen auch durch typische Siedlungsstrukturen geprägt, Dörfer und Kleinstädte. Und die Großstädte sind eben sozusagen das andere Ende. Großstädte haben eine völlig andere Struktur, eine andere Wachstumsdynamik, auch natürlich eine andere Sozialstruktur. Und da sind wir dann wieder im ländlichen Raum. Man kann auch über die Sozialstruktur nachdenken und kommt dann das Stichwort Dorfgemeinschaft. Also vermeintlich gibt es in ländlichen Räumen, gerade in Kleinsiedlungen, stärkere soziale Netze, Dorfgemeinschaften eben, die vielleicht auch historisch gewachsen sind und die gemeinschaftlich dann in ihrem Dorf auch etwa Vereine, Sport, Kultur auf die Beine stellen. Und was ich eben nicht gesagt habe, die ländlichen Räume sind natürlich durch zwei spezifische Landnutzungen vor allen Dingen charakterisiert. Und das ist die landwirtschaftliche Nutzfläche und das ist die forstwirtschaftliche Nutzfläche, also der Wald. Wir haben in Deutschland roundabout 50% der Fläche sind landwirtschaftlich genutzt und circa 30% der Landesfläche sind Wald. Und dann ist das natürlich einfach quantitativ ein ganz großer Anteil unseres Raumes ist sozusagen ländlich geprägt.
Jetzt kann man als Stadtbewohner ja schnell mal auf die Idee kommen, das Leben und die ganze Wirtschaft spielt sich vor allem in den Metropolregionen der Städte ab, zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet, weil da einfach viel mehr los ist. Wie stark prägen denn eigentlich ländliche Regionen uns hier in Europa und in Deutschland?
Ja, vielleicht beziehe ich mich gleich mal auf Hessen. In Hessen werden 80% der Landesfläche gehören dieser Kategorie ländlicher Raum an. Und mehr als 50% der Bevölkerung des Landes Hessen leben in ländlichen Räumen und man sagt, dass etwa gut 2000 Dörfer und 370 Klein- und Mittelstädten sozusagen in diesen ländlichen Räumen dann eben die Wohnorte der Menschen darstellen. Auch in der Bundesrepublik Deutschland überwiegt der Anteil in der Fläche sowieso der ländlichen Räume und auch hier leben mehr als 50% eben in Dörfern, Klein- und Mittelstädten, die man eben zu ländlichen Räumen dazu zählt, diese Siedlungskerne natürlich. Das heißt also, ländliche Räume sind eigentlich die dominierende Raumkategorie in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in Europa.
Und welche Probleme haben denn ländliche Regionen bei uns?
Also wir haben seit Jahrzehnten einen Prozess, dass sich eben die wirtschaftliche Dynamik, die Ansiedlung von neuen Betrieben überwiegend im urbanen Kontext stattfindet. Und das hat eben auch zur Folge, dass Menschen sich dann mehr oder weniger zwangsläufig, um ihrer Arbeit nachzugehen, Richtung Stadt orientieren. Das bedeutet nicht immer, dass die Menschen gleich ihr Dorf oder ihre Kleinstadt verlassen. Viele Menschen pendeln. Das Pendeln hat den Hintergrund natürlich, dass man den Arbeitsplatz erreichen muss. Es kostet aber auch viel Zeit. Das heißt, es fehlt dann auch die Zeit, die man in seinem Dorf oder in seiner Kleinstadt verbringt. Und auch das, damit verbunden sind Probleme. Ich habe also gerade mal so den wirtschaftsstrukturellen Wandel beschrieben. Und wenn Menschen immer weniger Zeit in ihrem Dorf haben und in ihrer Kleinstadt haben, dann können sie sich eigentlich auch kaum noch sozial engagieren. Also das, was ich zu Anfang mal als typisch für den ländlichen Raum beschrieben habe, die starke Gemeinschaft, die Dorfgemeinschaft, die verliert auch an Bedeutung, wenn ja Dörfer überwiegend Pendlerdörfer sind und die Menschen morgens rausfahren und erst spät abends zurückkommen. Dann werden solche Dörfer zu Schlafdörfern. Das passiert natürlich vor allen Dingen in Dörfern und Kleinstädten, ja, die im Radius von großen Städten oder auch Mittelstädten liegen. Dort ist dann eben diese Verknüpfung zur Stadt gegeben, also indem man dort arbeitet. Und das führt letztendlich mittelfristig auch wirklich zu einer immer stärkeren Schwächung der ländlichen Räume, weil Menschen natürlich irgendwann, vor allen Dingen junge Menschen, sich die Frage stellen, soll ich denn hier bleiben? Und ja, junge Menschen entscheiden sich dann häufig eben zum Weggehen in die nächste Stadt. Das hat auch damit zu tun, dass Bildung ja heute häufig auch nicht mehr im Dorf stattfindet oder in der Kleinstadt stattfindet. Zumindest wenn man dann ein Abitur hat, dann geht man zum Studium in die nächste Stadt. Ich möchte aber betonen, dass diese Entleerung nicht überall im gleichen Maße stattfindet. Und wenn man auf die Karten zum demografischen Wandel schaut, dann kann man durchaus ein sehr heterogenes Bild erkennen. Und das hat wiederum auch Hintergründe, denn es gibt auch ländliche Räume, die durchaus Arbeitsplätze auch in nennenswerter Zahl vorweisen. Es gibt, wenn ich etwa nach Südhessen schaue, ist es etwa der Main-Kinzig-Kreis oder so, der auch traditionell eine starke Wirtschaftsstruktur hat. Oder der Rheingau-Taunus-Kreis, der natürlich Spezialkulturen, sprich Weinbau und Tourismus hat. Derartig aufgestellte Landkreise stehen besser da als der Vogelsberg-Kreis oder der Werra-Meißner-Kreis, die viel stärker unter diesen wirtschaftsstrukturellen und demografischen Veränderungsprozessen leiden.
Wie groß schätzen Sie das Potenzial der Digitalisierung ein? Was kann die den Menschen auf dem Land bringen?
Ich sehe in der Digitalisierung tatsächlich eine große Chance für die ländlichen Räume, vor allen Dingen von dem Hintergrund, dass es möglicherweise in viel größerem Maßstab wieder möglich sein wird, eben nicht zu pendeln, sondern am Wohnort zu arbeiten. Das bedeutet nicht, dass der Betrieb immer am Wohnort ist, aber dass man eben über eine gute Leitung mit dem Betrieb vernetzt ist und eben zumindest einen Teil der Arbeit von zu Hause machen kann. Das Pendeln wird ja von den meisten Menschen nicht als angenehm empfunden. Wenn sie 2-3 Stunden im Tag in der Bahn oder im Auto sitzen, das ist verlorene Lebenszeit, so sagen es viele Menschen. Also es geht letztendlich darum, Rückverlagerung von Arbeit und Wirtschaft in ländliche Regionen durch Digitalisierung zu ermöglichen und gleichzeitig im Bereich der Daseinsvorsorge, im Bereich Medizin, vielleicht auch im Bereich Bildung. Blended Learning ist hier ein Stichwort, das wird auch heute schon erprobt, etwa in Berufsschulen. Ja, letztendlich auch die Bildung, Bildungsangebote, eine gute Teilhabe an Bildungsangeboten von im Prinzip jedem Standort im ländlichen Raum zu ermöglichen. Und da muss man mal in andere Regionen Europas schauen, die deutlich dünner besiedelt sind und peripherer sind. Skandinavien ist da ein Beispiel, wo eben derartige Projekte schon seit Jahrzehnten erprobt werden. Wir sind in Deutschland da sicherlich noch ein Stück entfernt, das auch anzunehmen. Ich hatte eben das Stichwort gesagt, wir müssen da eine Kultur der Digitalisierung uns erarbeiten, wir müssen dazulernen, wir müssen Bereitschaft entwickeln, uns zu verändern. Aber dann können die ländlichen Räume, denke ich, außerordentlich attraktive Lebensräume sein und bleiben.
HR Info Wirtschaft.
Ulrich Harteisen hat es eben angesprochen, viele Menschen wohnen auf dem Land, fürs Arbeiten pendeln sie aber in die Stadt. Das könnte auch daran liegen, dass sich dort im Schnitt mehr Geld verdienen lässt. Für Jobs in der Stadt zahlen Arbeitgeber im Schnitt nämlich besser als für Jobs auf dem Land. Hervorgeht das aus Zahlen des Statistischen Landesamtes. Pascal Lasserre weiß mehr.
Der Groschen springt. Vor allem in der Stadt. 2017 haben Arbeitnehmer in den kreisfreien Städten Hessens im Schnitt etwas mehr als 42.000 Euro brutto verdient. Auf dem Land war deutlich weniger drin. Knapp 35.000 Euro konnten Arbeitnehmer hier durchschnittlich verdienen. Macht einen Unterschied von mehr als 7.000 Euro zwischen Stadt und Land pro Jahr. Weit, weit vorne liegt im hessenweiten Einkommensvergleich Frankfurt. Die mit Abstand höchsten Bruttogehälter zahlen Arbeitgeber in der Mainmetropole. Ganz am Schluss steht der Werra-Meißner-Kreis, ganz im Nordosten Hessens an der Grenze zu Thüringen und Niedersachsen. Zwischen Frankfurt und dem Werra-Meißner-Kreis liegen gehaltstechnisch Welten. 15.000 Euro verdienen Arbeitnehmer in Frankfurt durchschnittlich mehr pro Jahr als Arbeitnehmer im Werra-Meißner-Kreis. Ähnlich schlecht bezahlt werden Arbeitnehmer im Vogelsbergkreis, im Odenwaldkreis und im Rheingau-Taunus-Kreis. Mit rund 37.000 Euro pro Jahr, ziemlich durchschnittlich, verdienen übrigens Arbeitnehmer sowohl im Landkreis als auch in der Stadt Offenbach und Arbeitnehmer in Kassel. In einem Landkreis zu wohnen, bedeutet in Hessen aber nicht zwangsweise, gehaltstechnisch zurückstecken zu müssen. Im Main-Taunus-Kreis und im Hochtaunus-Kreis verdienen Arbeitnehmer mit 40.000 Euro brutto pro Jahr überdurchschnittlich gut. Und sogar mehr als Arbeitnehmer zum Beispiel in Wiesbaden.
Ich setze mich ins Auto und mache mich aus Frankfurt auf den Weg aufs Land und bin erstmal eine Weile unterwegs. Angekommen bin ich dann in
Biedenkopf an der Lahn, das liegt im Zentrum des waldreichen Mittelhessens und ist mit dem Auto und mit der Bahn schwierig erreichbar. Das nächste Oberzentrum ist Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf. Fahrentfernung ist 35 Minuten mit dem Auto und mit der Eisenbahn 50 Minuten.
Erklärt mir Eberhard Flammer. Er ist Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages, der über 400.000 Unternehmen in ganz Hessen vertritt. Gleichzeitig ist Eberhard Flammer Chef der Firma Elkamet Kunststofftechnik. Elkamet stellt in Biedenkopf und der Umgebung Kunststoffteile für die Autoindustrie her. Zum Beispiel die Abdichtungen von Windschutzscheiben oder Kunststoffbehälter für den Motorraum von Baumaschinen. Auch auf Kunststoffteile, die bei der Herstellung von Lampen und Leuchten gebraucht werden, hat sich Elkamet spezialisiert.
80% von dem, was wir produzieren, geht ins Ausland, wird entweder mit Lastkraftwagen oder Containern abtransportiert zum Seehafen und das alles bewegt sich über die B62 zur A5 oder über die B253 nach Westen zur Autobahn A45 und auch da ist die Reisezeit über 30 Minuten.
Würden Sie sagen, es ist ein Standortnachteil oder ist es auch egal, ob Sie jetzt hier auf dem Land sind oder in einer städtischen Region als Unternehmen?
Das hat Plus und Minus. Auf die Habenseite fallen die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr loyal sind, hochqualifiziert und einsatzbereit. Das haben wir als Standortvorteil zu schätzen bekommen. Natürlich ist das Abtransportieren von Produktionsgütern in großen Quantitäten und mit zig Lastkraftwagen pro Tag nachteilig und auch teurer, weil das einfach längere Wegezeiten sind. Schließlich auch längere Lieferzeiten zum Kunden.
Die Landesregierung hat sich ja gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land auf die Fahnen geschrieben. Was heißt das aus Ihren Augen? Was sind gleichwertige Lebensverhältnisse?
Ja, das sind eben nicht gleichartige, sondern es sind gleichwertige Lebensverhältnisse. Ich habe ja vorhin schon das Thema Erreichbarkeit angesprochen. Dazu gehört aber auch ganz dezidiert die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Wenn wir Menschen hier ausbilden können, in der dualen, sei es in der dualen Ausbildung oder im dualen Studium oder in dem akademischen Studium, dann werden die auch hier in der Region bleiben. Dazu gehört aus unserer Sicht, dass schon bei Standorten beruflicher Bilder, Berufsklassen in den Berufsschulen ein Versprechen des Koalitionsvertrages eingelöst wird, nämlich die Berufsschulklassengrenze mit bisher 15 Schülern signifikant herabzusetzen, damit wir auch neue Berufsbilder wie zum Beispiel den E-Commerce-Kaufmann hier außen in der Fläche schulen können. Wenn wir neue Berufsbilder, neue berufliche Inhalte nur in großer Entfernung, in großer geografischer Entfernung vom Wohnort abbilden können, dann gehen uns die Menschen verloren.
Das ist ein gutes Stichwort. Ihre Firma braucht ja Nachwuchs, wie alle Unternehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, weil es viele junge Menschen bei Ihnen bestimmt eher in die Stadt zieht. Wie funktioniert das bei Ihnen, dass Sie hier bleiben?
Seitdem wir qualifizierte Berufsausbildung und auch Studienausbildung vor Ort anbieten können, ist der Abwanderungswille nicht mehr sichtbar. Wir haben keine Wanderungsverluste mehr in den letzten Jahren erlitten, wegen des umfassenderen Ausbildungsangebotes. Allerdings hören wir die Klagen der Technischen Hochschule Mittelhessen, die ein der wesentliche Lieferant von technischen Fachkräften ist, dass die sich strukturell unterfinanziert sehen und in der Not gewisse für uns wichtige Studienangebote einzuschränken. Das darf absolut nicht der Fall sein. Ohne die Ingenieure der Technischen Hochschule Mittelhessen wäre diese Firma schlicht undenkbar.
Das heißt, die Hochschulen hier sind enorm wichtig für Sie?
Die sind sozusagen unabdingbar. Die Technische Hochschule Mittelhessen hat 10.000 eingeschriebene Ingenieursstudenten, die sie zum Examen führen wird und von denen die Hälfte bis zwei Drittel hier außen in der Region bleibt.
Ist das auch ein Modell für andere ländliche Regionen, dass man da auch Hochschulstandorte aufbaut?
Wenn die Ausbildung zu den Menschen kommt, dann müssen die jungen Menschen nicht zur Ausbildung und ihre Heimat verlassen. Wenn sie in einem bindungsfähigen Alter ihr Zuhause verlassen, kehren sie nicht wieder.
Was ganz konkret muss aber denn getan werden für den ländlichen Raum?
Also die hessische Landesregierung hat ja viel Vernünftiges in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben. Ich habe gerade schon erwähnt, das Versprechen, die Berufsschulklassen zu verkleinern. Aber es geht auch um die Förderung des regionalen Verkehrs vorweg. Wir wollen nicht ohne Auto leben. Wir können in der Fläche auch nicht ohne Auto leben. Wir wollen auch Menschen ermöglichen, weiterhin mit dem Auto nach Frankfurt zu fahren. Das ist überhaupt gar keine Frage. Es herrscht wenig öffentliche Neigung, weitere Landesstraßen auszubauen und auch bei der Umsetzung entsprechender Bundesfernstraßen Maßnahmen sind wir in Hessen bedauerlicherweise einigermaßen zögerlich. Das heißt in keiner Weise, dass wir seitens der hessischen Wirtschaft die Wünsche auf eine entsprechende Straßeninfrastruktur aufgeben. Im Gegenteil, wir bleiben da sicher dran und müssen einiges leisten. Beide Systeme Hand in Hand oder ineinander verzahnt, das macht sehr viel Sinn. Also Straße und Schiene. Wir stellen uns vor, dass wir eine performante Nord-Süd-Verbindung auf der Schiene bekommen von Frankfurt bis Kassel. Nach Süden bis Darmstadt ist es ohnehin in Planung und Umsetzung, sodass wir Leuten die Reisemöglichkeit geben, eben innerhalb von 35 oder 40 Minuten nach Rhein-Main zu kommen und die Erreichbarkeit umgekehrt unserer Region stark zu verbessern.
Ich fahre weiter nach Marburg zu Kirsten Fründ. Sie ist Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf und sieht ihren Kreis gut aufgestellt. Schließlich gibt es praktisch Vollbeschäftigung und mit der Uni in Marburg und der Technischen Hochschule Mittelhessen gleich zwei Hochschulen im Kreis. Trotzdem gibt es hier wie in jedem anderen Landkreis auch Probleme, sagt sie.
Also es gibt so ein paar Themen, die jeder Landkreis in der Bundesrepublik teilt, wenn er ländlich strukturiert ist. Da ist zum einen das Thema der Mobilität, gerade bei uns mit dem Flächenlandkreis. Wir können nicht alles über öffentlichen Personennahverkehr abdecken. Wir haben aber Menschen, die gar kein eigenes Auto haben, gerade Ältere oder Familien, die sich es nicht leisten können, drei Autos zu haben. Da müssen wir schauen, wie stellen wir Mobilität auch im ländlichen Raum sicher, dass auch Wohnraum im ländlichen Raum attraktiv bleibt oder attraktiv wird für Menschen, die auch hierher ziehen wollen. Das ist eine große Fragestellung. Und eine der größten Fragestellung, die für uns auch ein hohes politisches Potenzial hat, ist die Frage der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum, weil es hier einfach gesellschaftliche Entwicklungen gibt, die heutzutage nicht mehr das abbilden, dass sie in jedem Ort einen Landarzt haben. Und da müssen wir schon auch schauen, dass wir es unseren Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, dass sie in ja, dass sie auch medizinisch versorgt sind und in adäquaten Zeiten auch zum Beispiel stationär versorgt werden können.
Inwiefern kann denn das Land und inwiefern kann der Bund helfen? Also wo genau muss geholfen werden?
Wir wissen, dass es viele Themen gibt, die zusammenwirken müssen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen Infrastrukturthema. Wir haben im Landkreis zum Beispiel keine direkte Autobahnanbindung, noch nicht. Ja, da sind wir aber dabei, dass wir im Osten unseres Landkreises dann doch, hoffe ich, in absehbarer Zeit eine Autobahnanbindung kriegen. Da müssen Sie natürlich auch mit den übergeordneten Behörden, mit dem Land direkt zusammenarbeiten. Für uns ist das Thema Breitbandinfrastruktur ein ganz wichtiges. Das können wir nicht alleine bauen. Da sind wir aber auch mit dem Land von Beginn an in einem guten Kontext. Da funktioniert die Unterstützung. Schließlich und endlich sind das ja immer Themen, die Sie auf der bundespolitischen Ebene diskutieren, die Sie insgesamt auf der landespolitischen Ebene diskutieren. Und ja, jeder hat seine finanziellen Bedarfe und auch seine finanziellen Herausforderungen. Aber das sind die Themen, wo man dann schauen kann, in den unterschiedlichen Kontexten, wie muss man sich weiterentwickeln. Die großen Infrastrukturthemen, die können Sie nur auch mit dem Land oder auch siehe Breitband oder Mobilfunkversorgung mit dem Bund zusammen machen.
Kann man die denn überhaupt lösen? Also wenn man mal von Mobilität ausgeht, die Entfernungen auf dem Land, die werden ja nicht kleiner. Also was muss man tun, um quasi die Infrastruktur auf dem Land zu stärken?
Also ich glaube, und das ist zumindest der Ansatz, den wir hier im Landkreis führen, Sie können es nicht eindimensional betrachten. Also das Mobilitätsthema ist eins, was Sie von unterschiedlichen Seiten aus betrachten müssen. Und natürlich werden die Wege nicht kleiner. Man muss fairerweise sagen, dass das Land ja auch in den vergangenen Jahren einiges getan hat, um die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs attraktiver zu gestalten. Es gibt das Schülerticket, es gibt das Ticket für die Landesbediensteten. Das ist ja schon mal auch ein Teil der Zielgruppe der Bevölkerung, die bei uns im Landkreis Marburg-Biedenkopf wohnt, damit einfach die Nutzung öffentlichen Personennahverkehrs attraktiver wird. Es wäre an der Stelle schön, dass auch die Kapazitäten folgen. Auch das können wir ja nicht alleine machen. Aber wir müssen gerade das Mobilitätsthema, und so betrachten wir es auch im Landkreis, eben noch von anderer Seite aus betrachten. Also wir wissen, dass wir niemals ohne Individualverkehr auskommen werden. Aber wir haben natürlich Möglichkeiten, andere Verkehrsarten trotzdem noch mitzunutzen. Ob das Carsharing-Angebote sind. Wir sind ein großer Schwerpunkt bei uns in der politischen Arbeit ist die Entwicklung des Radverkehrs, und zwar des alltagstauglichen Radverkehrs. Auch darüber können Sie eine gewisse Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern in eine andere Mobilitätsart bringen. Wir haben auch wieder aus dem ehrenamtlichen Bereich das Thema Bürgerbusse, was sehr, sehr intensiv gefahren wird. Und das gibt's alles ein bisschen bei uns. Ja, und unsere Vorstellung ist, dass alles, was es ein bisschen irgendwo gibt, an einer Stelle zusammengefasst wird, sodass Sie auch in der Lage sind, wenn Sie sagen, Sie wollen heute von Marburg nach, ich sag mal, Breidenbach fahren, da führt jetzt kein direkter Bus hin, gegebenenfalls, dann fahren Sie mit dem Bus oder mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Carsharing-Auto, und zwar so, dass Sie an den Schnittpunkten immer gut auch umsteigen können. Das ist unsere Vorstellung davon, wie zukünftig Mobilität funktionieren muss. Und es geht nur in mehreren Dimensionen.
Kirsten Fründ, Landrätin des Kreises Marburg-Biedenkopf, über die Herausforderungen, denen sich Landkreise in Hessen gegenübersehen. Was tut das Land fürs Land? Hessen und sein ländlicher Raum. Das war HR Info Wirtschaft mit Martin Honecker. HR Info Wirtschaft gibt's zweimal pro Woche als Podcast in der ARD Audiothek, auch in sonst jeder Podcast-App und natürlich auf hrinforadio.de.